Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften vor sozialer Spaltung in der Corona-Pandemie gewarnt und zu mehr Solidarität aufgerufen. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte bei der Hauptkundgebung zum 1. Mai in Hamburg, man dürfe nicht zulassen, dass die Arbeitgeber die Pandemie als Vorwand missbrauchten für Jobabbau, Betriebsverlagerungen und Lohndumping. Für die Zeit nach der Pandemie forderte er erhebliche Investitionen.
Auf dem Fahrrad für bessere Arbeit demonstrieren. Bundesweit, wie in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, waren tausende Menschen unterwegs. Die großen Demonstrationszüge aber fielen Corona-bedingt auch weitgehend in diesem Jahr aus. Im Mittelpunkt vieler Reden die Folgen der Pandemie für den Einzelnen.
Ich glaube schon, dass viele Leute Angst davor haben, dass Ausbildungsplätze nicht ausreichend vorhanden sind, dass sie vielleicht weite Wege auf sich nehmen müssen. Und selbst wenn sie einen Ausbildungsplatz finden, ist nicht gesichert, dass sie später auch einen Job dafür in dem Beruf finden.
In Hamburg erhielt zur Hauptkundgebung des DGB nur Zutritt, wer auch auf der Gästeliste stand. Markierungen auf dem Boden zeigten die Abstände an, um die Hygieneregeln einzuhalten. DGB-Vorsitzender Hoffmann warnte vor den Risiken der Digitalisierung für die Arbeitsverhältnisse und verlangte unter anderem Regeln für das Homeoffice, nicht nur in der Pandemie.
Das beinhaltet durchaus viele Chancen, Möglichkeiten, auch nach mehr selbstbestimmter Arbeitszeit. Es hat aber auch Risiken, dass Menschen überfordert sind, dass Arbeitszeiten nicht erfasst werden, dass es zu Arbeitsverdichtungen kommt.
In ihrem Videopodcast dankte Bundeskanzlerin Merkel den Beschäftigten für ihren Einsatz unter Corona-Bedingungen.
Gerade Berufe, die sonst nicht solche Aufmerksamkeit bekommen, haben das Land am Laufen gehalten. Ohne die Beschäftigten in den Supermärkten, ohne die Menschen am Steuer der LKWs, könnten wir uns beispielsweise auf die gewohnte Versorgung mit Lebensmitteln nicht verlassen.
Mehr Investitionen von der Bundesregierung, damit Arbeitnehmer gestärkt aus der Krise kommen, forderte IG Metall-Chef Hofmann in München.
Wir brauchen keinen Staat der schwarzen Null, sondern einen investiven Staat. Und wir brauchen vor allem Investitionen in die Menschen in diesem Lande, in Weiterbildung, in Schulen, in Bildung, weil nur durch Innovation und Engagement der Kolleginnen und Kollegen wird dieser Wandel so gelingen, dass alle was davon haben.
Unerwartet viele Menschen beteiligten sich in Berlin an einem kilometerlangen Fahrradkorso. Statt der erwarteten 2500 Menschen kamen mehr als 10.000 und demonstrierten für bezahlbaren Wohnraum. Am Abend versammelten sich in Berlin laut Polizei mehr als 5.000 Demonstranten. Vereinzelt wurden Böller gezündet. Die Polizei sperrte einige Straßen ab. Im Verlauf des Abends erwarten die Behörden mehr als 10.000 Teilnehmer. In Hamburg hatten Gerichte im Vorfeld mehrere Demonstrationen verboten. Im Schanzenviertel setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um eine Versammlung aufzulösen.
In mehreren Städten haben Anhänger der Querdenkenbewegung protestiert. In Hannover waren nach Angaben der Polizei ca. 1.000 Menschen auf der Straße, um gegen die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus zu protestieren, wie etwa die Maskenpflicht und Ausgangssperren. Trotz Demonstrationsverbotes versammelten sich in Weimar hunderte Menschen vor dem Amtsgericht. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Viele Demonstranten trugen keine Masken und hielten Abstandsregeln nicht ein.
Immer mehr Bundesländer lockern die Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene und greifen damit einer bundesweiten Verordnung vor. So will Nordrhein-Westfalen von Montag an die Testpflicht etwa beim Einkauf oder Friseurbesuch für Geimpfte und Genesene aussetzen. Auch das Saarland kündigte eine entsprechende Regelung an, die in vielen anderen Bundesländern bereits gilt. Die Bundesregierung will kommende Woche eine bundesweit einheitliche Verordnung auf den Weg bringen. Die Infektionszahlen sind weiterhin rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte innerhalb von 24 Stunden 18.935 neue Corona-Fälle. Das sind rund 4.500 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls auf rund 149.
Nach rund 6 Monaten Corona-bedingter Pause sind in Nordfriesland die ersten Urlauber angekommen. Die Öffnung findet unter Hygieneauflagen statt, so müssen Urlauber sich alle 2 Tage testen lassen. An der Autoverladung Richtung Sylt stauten sich am Vormittag die Fahrzeuge. Nordfriesland ist neben der Schlei-Region und Eckernförde die 3. touristische Modellregion in Schleswig-Holstein. 2 weitere sollen folgen.
Griechenland öffnet seine Grenzen wieder für den Tourismus. Wer einen Impfnachweis oder negativen PCR-Test vorweisen kann, darf von Mitte Mai an ohne Quarantäneauflagen einreisen. Obwohl die Bundesregierung Griechenland noch als Risikogebiet einstuft, können somit auch deutsche Touristen wieder einreisen. Das Land ist wirtschaftlich stark vom Tourismus abhängig. Für die Griechen selbst gelten derzeit noch strikte Einschränkungen.
Sonne, Strand, Meeresrauschen. Für Urlauber war der Peloponnes in den letzten Monaten ein unerreichbarer Traum. Jetzt dürfen Touristen wieder nach Griechenland, auch Klaus Bräunig und seine Frau. Voraussetzung: negativer Test oder ein Impfzertifikat.
Wir fahren seit 25 Jahren regelmäßig nach Griechenland. Und ich sage jetzt mal, in Griechenland ist ja der Tourismus wirklich eine tragende Säule. Und es nützt auch niemand was, wenn überhaupt nichts mehr geht.
Das alles macht dem Campingplatzinhaber Kostas Rombakis Hoffnung. Sonst hat er zu dieser Zeit 30 Buchungen, jetzt sind es nur 6. Hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben wenige Buchungen, aber es gibt großes Interesse und das macht uns optimistisch und wir sind voller Erwartungen. Doch Rombakis fehlen die griechischen Urlauber, denn Einheimische dürfen nur in Ausnahmefällen reisen, müssen sich registrieren, jeden Schritt dokumentieren. Das gefällt nicht jedem. Ich habe mich so sehr auf eine Reise gefreut, leider wird's nichts. Gott sei Dank bin ich gesund und kann spazieren gehen, das ist auch schön. In Griechenland wird außerhalb der Touristenzentren streng kontrolliert. Wer gegen die Bewegungsauflagen verstößt, wird zurückgeschickt. Die Kontrollen werden 24 Stunden am Tag mit großer Intensität fortgesetzt. Familie Bräunig genießt den lang ersehnten Urlaub. Beide hoffen, dass bald auch ihre griechischen Bekannten wiederkommen dürfen. Von Montag an sind zumindest Lockerungen angekündigt und ab Mitte Mai soll alles leichter werden.
In Brasilien hat die Zahl der monatlichen Corona-Toten einen neuen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten für April mehr als 82.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Virusinfektion. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie mindestens 400.000 Menschen an oder mit Corona. Brasilianische Nichtregierungsorganisationen beklagten zudem, dass sich die Ernährungssituation der Bevölkerung extrem verschlechtert hat.
Graue Plastiksäcke und darauf brasilianische Fahnen. Am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro halten Menschenrechtler eine symbolische Beerdigung ab. Eine Protestaktion, die auf die mehr als 400.000 Corona-Opfer in Brasilien aufmerksam macht und das Krisenmanagement von Präsident Bolsonaro kritisiert. Die Regierung ist verantwortlich für diese Tragödie. Sie hat das tödliche Risiko der Pandemie heruntergespielt und die Impfkampagne völlig verschlafen. Es gab einfach keine nationale Pandemiestrategie. Die Situation in den Krankenhäusern ist weiter angespannt. Patienten liegen mancherorts in den Gängen. Dazu kommen immer wieder Verzögerungen bei der Impfkampagne, weil Impfstoffe fehlen. Am Donnerstag traf die erste Lieferung von BioNTech in Brasilien ein, 1 Million Dosen. Im vergangenen Jahr hatte die Bolsonaro-Regierung zu wenig und zu spät Impfstoffe eingekauft. Wir rufen die Länder, die zu viele Impfstoffe besitzen, auf, sie mit uns zu teilen. So schnell wie möglich, damit wir unsere Impfkampagne besser vorantreiben können. Unterdessen hat im Kongress ein Corona-Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen. Es geht um die Frage, welche Fehler die Bolsonaro-Regierung gemacht hat. Gleichzeitig rutschen immer mehr Brasilianer in die Armut, denn viele, vor allem informell Beschäftigte, haben keine Arbeit mehr. Wegen der langsamen Impfkampagne wird es wohl noch dauern, bis die Wirtschaft sich erholt und die Zahl der Opfer spürbar zurückgeht.
Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich darauf geeinigt, ihre Koalition fortzuführen. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen und CDU-Landeschef und Innenminister Strobel wollen den Koalitionsvertrag am Mittwoch vorstellen. Parteitage von Grünen und CDU stimmen am kommenden Samstag darüber ab. Beide Parteien wollen insbesondere den Klimaschutz und die Innovationsförderung voranbringen. Die Grünen hatten die Landtagswahl im März gewonnen. Mit der CDU regieren sie in Baden-Württemberg seit 2016. Die Nominierung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als CDU-Direktkandidaten für den Bundestag sorgt auch parteiintern für Kritik. Maaßen sei eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein hätten, sagte CDU-Vorstandsmitglied Prien der Funke Mediengruppe. CDU-Generalsekretär Ciemiak hatte zuvor erklärt, er erwarte von jedem Kandidaten eine scharfe Abgrenzung zur AfD. Maaßen war gestern von 4 CDU-Kreisverbänden in Südthüringen nominiert worden. Er ist Mitglied der besonders konservativen Werteunion. In seiner Bewerbungsrede hatte er sich von der AfD distanziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt verstärkt vor Cyberangriffen auf Unternehmen. Gerade im derzeit weit verbreiteten Homeoffice seien Rechner häufig nicht ausreichend vor Angriffen geschützt. In jüngster Zeit waren verschiedene Institutionen Ziel von Hackern geworden, teils aus ideologischen Motiven, teils um Geld zu erpressen.
Gestern Vormittag bemerkten Mitarbeitende der Technischen Universität Berlin einen massiven Hackerangriff. Betroffen sind die digitalen Systeme der Uni. Um größere Schäden zu vermeiden, schalten sie einen Großteil der IT-Dienste ab. Die Lernplattform der TU vorübergehend offline. Mailadressen von Studierenden und Lehrenden nicht erreichbar. Und das hat Folgen.
Von Fristversäumnissen bis zu Möglichkeiten, eben nicht mehr an eigenen Dateien, die man vielleicht in der entsprechenden Cloud gespeichert hatte, weiterzuarbeiten. Also gibt es gerade eine Vielzahl an Problemen.
Erst vor gut einer Woche traf es den Medienkonzern Matzak in Hannover, der seit dem Hackerangriff noch immer Probleme bei der Produktion seiner Zeitungen hat. Ähnlich ging es im Dezember der Funke Mediengruppe. Die Fälle häufen sich. Ziel der Hacker, so Experten, sei es häufig, Geld von Unternehmen und Organisationen zu erpressen. Die Gefährdungslage sei hoch.
Die meisten Angriffe sind finanzieller Natur. Es geht darum, dass man viel Geld verdient. Das ist die organisierte Kriminalität. Es sind Hacktivisten, also Überzeugungstäter in bestimmten Teilbereichen, manchmal auch Staaten. Meistens ist es aber normale Kriminalität.
Der Chaos Computer Club kritisiert, Unternehmen machten es Hackern auch oft zu leicht, denn noch immer werde zu wenig in IT-Sicherheit investiert.
Nach dem späten Erfolg gestern im Weserstadion steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum zweiten Mal im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann hatte gestern Abend Werder Bremen in der Verlängerung mit 2:1 besiegt.
Bremen am Tag danach. Es tut den Werder-Profis immer noch weh. Das schmerzhafte Pokal-Aus gegen RB Leipzig. Tränen auf der einen, Ekstase auf der anderen Seite. 2:1 Sieg nach Verlängerung. Julian Nagelsmann und sein Team freuen sich auf das Pokalfinale in Berlin.
Ja, der Titel würde natürlich sehr viel bedeuten. Einerseits, um die Arbeit, die wir letzten 2 Jahre mit den Jungs gemacht haben, zu krönen. Wir haben, glaube ich, der ganze Club eine sehr gute Entwicklung genommen. Auch fußballerisch haben die Jungs eine gute Entwicklung genommen.
RB Leipzig in Rot musste nach torlosen 90 Minuten in Bremen in die Verlängerung. Der eingewechselte Wang mit dem Führungstreffer für die Sachsen nach 93 Minuten. Aber Abwehrmann Upamecano, der wie Nagelsmann nach der Saison zu Bayern München wechselt, mit diesem Aussetzer. 105. Minute, Leonardo Bittencourt zum 1:1 Ausgleich für die wackeren Bremer. Florian Kohfeldt, Werders Trainer, außer Rand und Band. Das Elfmeterschießen so nah. Aber in der Nachspielzeit, der K.O. für Werder. Emil Forsberg nach mehr als 120 Minuten zum entscheidenden 2:1 für Leipzig. Forsberg erst kurz zuvor eingewechselt, Leipzigs Mann des Abends. Werders vom Rauswurf bedrohter Trainer Kohfeldt bleibt im Amt und soll jetzt die Bremer vom Abstieg bewahren.
Und hier die Lottozahlen. 1, 15, 21, 37, 42, 43, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Mai.
Das Tief, das von Norditalien nach Polen zieht, sorgt dafür, dass es in der Nacht von Baden-Württemberg und Bayern bis nach Sachsen und Brandenburg länger teilweise ergiebig regnet. Dazu frischt der Wind im Südosten deutlich auf. Auch am Tag regnet es im Südosten und Osten anhaltend, sonst ein Wechsel aus dichten Wolken, Sonne, Schauern und einzelnen Gewittern. Den meisten Sonnenschein gibt es von Rheinland-Pfalz bis Hessen. In der Nacht 7 bis minus 1 Grad, am Tag 5 Grad im Erzgebirge, 15 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Montag scheint die Sonne in der Südhälfte länger, südlich der Donau fallen aber ein paar Schauer, im Norden regnet es gebietsweise. Am Dienstag wird es mit einem Sturmtief über der Nordsee unbeständig und es drohen schwere Sturmböen. Am Mittwoch geht es kühl und wechselhaft weiter.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Halbfinals mit diesen Tagesthemen. Tag der Arbeit, wie funktioniert politische Kundgebung in Corona-Zeiten und im Lachs-Taxi zum Pazifik die Folgen der Wasserknappheit in Kalifornien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.